Hallo und herzlich willkommen zur 217. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, Rückblick, was ist so passiert seit der letzten Aufnahme, die ja gar nicht so lange her ist. Ich bin relativ flott durch dieses Buch. Ich hätte es auch viel schneller lesen können, weil es ein, wie sagt man, Page-Turner für mich war. Aber gut, hat dann doch gedauert. Es ist auch, bevor ich das vergesse, ich habe gerade ja letztens das andere Buch vorgestellt und ich sag mal so, vom Volumen beide ungefähr gleich. Aber dieses Buch ist deutlich augenfreundlicher gesetzt. Also die Schrift ist größer, gefühlt die Zeilenabstände größer. Das zeigt mal wieder, dass Volumen eines Buches, die Masse des Materials und auch die Seitenzahlen überhaupt keine Aussagekraft haben aus meiner Sicht. Das so ist ein halber Rückblick auf das letzte Buch. Kommen wir jetzt aber zu diesem Buch. Das Buch trägt den Titel Die Auferstehung und dieser Titel ist doppeldeutig. Ja, kommen wir ja zu. Einmal hat es was mit dem es hat in beider Hinsicht was mit dem Inhalt. Es gibt quasi in dem Buch zwei Auferstehungen. Untertitel gibt es keinen, ist ja beim Roman öfter mal so, dass es keinen Untertitel gibt. Es ist ein Roman. Ich habe selber so den Untertitel, den muss ich glaube ich nochmal überarbeiten, weil den hatte ich mir schon überlegt, bevor es losgeht, keine Fragen mehr. Und ich wollte eigentlich keine Fragezeichen mehr, aber das muss ich jetzt so ein bisschen revidieren. Vielleicht lasse ich es auch. Egal, Erscheinungsdatum 21.07.25, also schon ne, ein Stück älter das Buch. Autor Andreas Eschbach, geboren 15. September 59 in Ulm, ist ein deutscher Schriftsteller und Bestsellerautor. Also mir sagte der Name vorher auch schon was, ohne dass ich was von ihm schon mal gelesen hatte. Er wurde für sein Werk mehrfach ausgezeichnet und gilt als einer der bedeutendsten europäischen Science-Fiction-Autoren. Ich weiß, er hat dieses, genau, das sein erster Bestseller war das Jesus-Video. Der Titel sagt mir, wie gesagt, nicht gelesen, wurde ja sogar verfilmt. $1 Billion sagte mir auch noch was und dann hört es aber auch so langsam auf, dass mir seine Buchtitel irgendwas sagen. Aber ich hatte schon mitbekommen, dass dieses Buch erschienen ist, bevor ich es in den Händen hielt, weil er, wie soll ich sagen, ich habe als Kind, Jugendlicher die drei Fragezeichen gehört, gelesen glaube ich auch, gehört, gelesen, die Bücher bestimmt aus der Bücherhalle, also aus der Leihbibliothek, die hören im Sinne von Kassetten. Die Älteren werden sich erinnern, Kassetten. Und irgendwann hat das dann mal aufgehört. Wir hatten hier mal, das muss so Anfang der 2000er, fand mal irgendwie eine Festplatte den Weg in unseren Haushalt. Da waren so die ersten, ich glaube 99 Folgen als MP3 drauf. Also war nur geliehen, überspielt, zurückgegeben. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch irgendwo habe. Da habe ich dann natürlich auch mal reingehört. Das war so ein bisschen, ne, Probe. Aber ich weiß, dass das immer noch ein Ding ist. Ich habe in meiner Bubble, und meine Bubble besteht ja auch aus Leuten, die teilweise 10, 20 Jahre jünger sind als ich, die immer noch, also ich weiß, dass immer noch wieder neue Geschichten erscheinen. Ich weiß gar nicht mehr, ob noch als Buch oder nur noch als Audio und so weiter und so fort. Da bin ich nicht so drin. Ich weiß aber, dass es zum Beispiel Full-Playback-Events gibt, wo irgendwo Leute auf der Bühne stehen und irgendwie ein bisschen, glaube ich, das nachspielen, während ein Hörspiel sozusagen vom Band kommt. Ich weiß, dass auch die Originalleute, also so wie Oliver Rohrbeck und so, dass die noch auf Tour gehen und dann wirklich live Hörspielaktionen machen, dass da die Karten immer gleich alle wechseln und so. Aber es hat mich nie so, ich war nie so ein Fan gewesen, dass ich sage, oh, da will ich unbedingt mal hin. Aber in meinem Freundeskreis sind Leute, die da wirklich hingehen, die eben da noch dichter dran sind. Und insofern habe ich jetzt nicht sofort gesagt, muss ich haben, will ich lesen. Aber als dann, und da ziehe ich mal den Weg zum Buch vor, als meine Frau mir das Buch dann geschenkt hat, dachte ich mir, oh ja, doch, eigentlich muss ich das lesen, weil ich eben, wie ich schon sagte, auch mal drei Fragezeichen Geschichten gelesen und gehört habe. Ja, wo war ich jetzt hier? Herr Eschbach. Genau, und das Buch ist erschienen im Kosmos Verlag, also in dem Verlag, in dem halt auch die drei Fragezeichen-Geschichten erscheinen, aktuell weiß ich nicht, erschienen sind. Genau, doch, zu dem Verlag, also Kosmos Verlag, Stuttgarter Verlag, gehört nicht zu Random Penguin Bertelsmann Haus, sondern ist ein eigenständiger Verlag. Und zu diesem Verlag gehören Marken wie die drei Fragezeichen, Exit oder Catan, also die Siedler von Catan. Es gibt ja auch diese Kosmos-Experimentierkästen, ne? Genau, Experimentierkästen und Spiele. Genau, das insofern, klar, die haben ja auch wahrscheinlich die deutschen Rechte da dran. Ach so, ja, da komme ich gleich zu. Ich habe Angst, dass ich was vergesse. Buch, Weihnachtsgeschenk. Weihnachtsgeschenk von meiner Frau. Und als ich es in den Händen hielt, ich war auch beeindruckt, das ist cool gemacht, das Buch. Das ist also richtig, also Hardcover at its best und schwarzer Buchseitenschnitt nennt man das. Also wenn man das Buch von der Seite anguckt, dann ist es schwarz. Das ist schon ganz cool. Ja, also hat eine schöne Haptik und Optik. Und ja, der Inhalt des Buches, es spielt Pi mal Daumen 30 Jahre später. Also, wobei die Frage ist, worauf beziehen sich die 30 Jahre? Ich glaube, es bezieht sich halt irgendwie so auf die Zeit. Warte mal, irgendwo habe ich gerade was mit 30 Jahren gelesen. Moment, ich muss hier gucken. Ach so, das ist noch ganz erwähnenswert, weil ich weiß, da gibt es ja auch eine große Fangruppe. Perry Rhodan, er hat auch für Perry Rhodan geschrieben, glaube ich. Verfasst jetzt eben die Vorgeschichte. Genau. So, und jetzt hier, das ist aus dem Wikipedia-Eintrag von Andreas Eschbach. 2025 veröffentlichte Eschbach bei Frank Kosmos den Roman Auferstehung, der im Serienuniversum der erfolgreichen Jugendbuchreihe Die drei Fragezeichen spielt, allerdings etwa 30 Jahre nach den Ereignissen der Buchserie. Er entwarf somit ein mögliches Szenario für die Zukunft der Protagonisten sowie einiger bekannter Nebenfiguren der Reihe. Ende, oh, das habe ich nicht gelesen. Ende 25 kündigt er an, dass es mindestens zwei Fortsetzungen geben soll, von denen die erste im Frühjahr 27 erscheinen soll. Gut, wenn ich jetzt, ich habe das Buch gelesen, ich werde aufpassen, dass ich nichts spoilere, aber wenn man das Ende gelesen hat, dann ergibt es durchaus Sinn, dass er von einer Fortsetzung redet. Wobei die Tatsache an sich schon ein bisschen Spoiler ist. Egal. Ja, 30 Jahre später. Ich verlinke euch, es gibt einen Wikipedia-Eintrag über die drei Fragezeichen. Ist halt ursprünglich was US-amerikanisches, hieß da The Three Investigators, deswegen hieß es auch mal Die drei Detektive und spielt halt in diesem fiktiven Ort Rocky Beach. Die drei Fragezeichen sind Justus Jonas, so erster Detektiv, glaube ich, Peter Shaw, zweiter Detektiv, Bob Andrews, Recherche und Archiv. Und waren halt irgendwelche Kids, die irgendwie, weil sie auch irgendwie mal durch irgendwelche Umstände einen ganz guten Draht zur Polizei hatten, irgendwie tatsächlich dann als Kiddies, also oder als Jugendliche, tatsächlich echte Kriminalfälle gelöst haben, die gerne auch mal so ein bisschen was Spukhaftes hatten, was Mysterisches hatten. Also zum Beispiel hier das Gespensterschloss, Superpapagei, flüsternde Mumie. Ist ein schöner Wikipedia, da steht dann immer, was ist der Rätsel, was ist das Rätsel, was ist der Spuk? Also zum Beispiel eine sprechende Mumie. Ne? Naja, und die gab es dann als Buch. Der erste ins Deutsche übersetzte Band erschien 1968. Die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss im Kosmos Verlag, genau. Und da war auch immer schon sozusagen auf dem Buchrücken und auf dem Cover war immer so klein so ein Schwarz-Weiß-Bild, also so ein reduziertes Schwarz-Weiß-Bild von Alfred Hitchcock. Ich weiß gar nicht, ob das schon im Original war. Genau, irgendwie hatten die Original-Stories, die hatten irgendwie einen Deal mit Hitchcock und es war so, dass Alfred Hitchcock, sie hatten irgendwie einen Draht zu Alfred Hitchcock, ich kriege das aus Erinnerung nicht mehr zusammen, deswegen erschien der da auch immer und der hat dann auch das Vorwort, also ich glaube ein fiktives Vorwort geschrieben. Gut, ich will da nicht zu sehr in die, weil ich da nicht so tief mich reingearbeitet habe. Was noch ganz interessant ist, es gibt ja noch einen zweiten Wikipedia-Eintrag, der dann nur um die Hörspiele geht. Ne? Und da ist natürlich wichtig, die Produzentin von diesen Hörspielen war oder war, es gibt sie ja immer noch, Heike Dine Körting. Also sie die Serie und sie die Frau. Oh, wer war denn das? Wer hat Heike Dine Körting irgendwo getroffen und ein Selfie mit ihr gemacht und war ganz happy darüber? Kriege ich nicht mehr zusammen. Irgendjemand aus diesem Internet. Genau. Ja, also wie gesagt, die Hörspiele und da sind halt ganz berühmt Justus Jonas, gesprochen von Oliver Rohrbeck, Peter Shaw, Jens Wawrczeck, kann ich nicht aussprechen, Bob Andrews, Andreas Fröhlich. Genau, Alfred Hitchcock, von verschiedenen Leuten gesprochen, die wohl dann immer verstorben, Peter Pasetti verstorben, Matthias Fuchs verstorben, Thomas Fritsch verstorben und jetzt Axel Milberg. wie gesagt, da ich keine aktuellen Hörspiele gehört habe, kann ich dazu gar nichts sagen. Ihr Chauffeur Morten, sie hatten irgendwie mal an so einem Preisausschreiben teilgenommen. Da gab es einen goldenen Rolls-Royce und dann durften sie den für einen bestimmten Zeitraum benutzen. Und irgendwie haben sie es geschafft, dass sie den dann auch weiterhin benutzen durften. Und dieser Rolls-Royce ist, weil sie ja selber keinen Führerschein hatten, von einem Chauffeur auch gefahren worden. Tante Mathilda wird hier noch erwähnt. Onkel Titus, also Tante Mathilda, also Justus Jonas lebt halt nicht bei seinen Eltern. Ich weiß nicht mehr die Backstory, sondern bei Tante Mathilda und Onkel Titus, die betreiben gemeinsam quasi einen Schrottplatz, Schrotthandel. Und auf diesem Schrottplatz gibt es halt unter einem riesigen Berg Schrott verborgen einen Wohnwagen, der durch mehrere Geheimgänge zugänglich ist. Und das ist die Zentrale der drei Fragezeichen. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Und ihr Kontakt bei der Polizei ist halt Hauptkommissar Samuel Reynolds. Ah, guck mal, der wurde von Horst Frank. Stimmt, ich erinnere mich, Horst Frank. Horst Frank hat den am Anfang gesprochen, also zu der Zeit, als ich sie noch gehört habe. Dann, ja, Onkel Titus. Skinny Norris, das war so der gleichaltrige Widersacher. Inspektor Cotter sagt mir nichts. Das erzähle ich jetzt, weil dieses Buch, kann ich vorwegnehmen, ist natürlich ein geballter Haufen Fanservice. Und ich sag mal so, das Buch ist sicherlich auch spannend zu lesen für Leute, die mit den drei Fragezeichen so gar nichts am Hut hatten. Das ist so wie, ich vergleiche das mal mit Klemmbaustein. Man kann jahrelang schon Klemmbausteine bauen und dann kommt ein Set raus, das hat irgendwie eine Lizenz, bezieht sich auf irgendein Thema und man sagt, das Thema kenne ich überhaupt nicht, ich baue es trotzdem und es macht mir Spaß, das zu bauen, weil es ein gutes Set ist. Und es gibt dann Leute, die haben noch nie ein Set gebaut und sehen aber, oh, das hat was mit der Lizenz zu tun, deren Fan ich bin, die kaufen sich das und bauen es. Ich fange jetzt nicht an, was Lego dafür Klimmzüge macht, damit solche Leute es auch hinkriegen, das zu bauen. Das ist andere Baustelle. Aber so kann man ja auch mit Büchern sagen. Leute, die vielleicht, ich will nicht sagen, nie gelesen haben, die vielleicht nur die Hörspiele hören, die kaufen sich vielleicht dieses Buch, weil sie sagen, ich bin so ein großer Fan von den drei Fragezeichen. Für die ist dann der Fanservice natürlich geil. Und es gibt vielleicht Leute, die noch nie was von den drei Fragezeichen gehört haben, aber Andreas Eschbach toll finden oder generell lesen, Bücher toll finden und die kaufen sich das Buch und lesen es und hoffe ich auch gut unterhalten. So, komme ich jetzt endlich zum Inhalt. Naja, es hat halt alles mit dem Inhalt zu tun. Also, es fängt damit an, mit der Beschreibung, wie eine Frau, kann ja gleich den Namen sagen, Tracy Hilbert, die war 7 Jahre im Dschungel verschollen und taucht wieder auf. So, ne, lässt sich von zwei Indigenen mit dem Kanu irgendwie zurück in die Zivilisation transportieren und taucht da auf und nimmt Kontakt auf zu den, also ist ja alles USA, zu den US, zur US-Botschaft und sagt, ach, ich bin Tracy Hilbert, ich war 7 Jahre verschollen, hier bin ich möchte gerne nach Hause. Und ja, dann nachdem das sozusagen passiert ist, kommt dann eine der ersten Szenen von, in denen Justus Jonas auftaucht und die lese ich mal vor. Justus saß derweil im Büro vor dem Computer, hörte Radio und las sämtliche Meldungen über das Auftauchen der Therese H. Punkt, die er finden konnte. Naturgemäß waren viele Artikel auf Portugiesisch, das er nicht beherrschte. Aber die Sprache war dem Spanischen ähnlich genug, dass er jeweils eine Ahnung bekam, wovon der Text handelte und wenn es einigermaßen interessant klang, ließ er ihn sich übersetzen. Irgendwann fiel ihm auf, dass er sich die Unterlippe knetete und nahm die Hand weg. Und das war so, ich sag nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber das erste Mal, wo ich sagte, stimmt. Wie gesagt, ich bin nicht aktuell im Game von den drei Fragezeichen, aber dass Justus Jonas sich immer, wenn er nachgedacht hat, die Unterlippe geknetet hat, das fiel mir dann in dem Moment wieder ein. Achso, Justus Jonas lebt immer noch bei Tante Mathilda. Onkel Titus ist mittlerweile verstorben. Und der Schrottplatz existiert auch noch, aber nennt sich jetzt Gebrauchtwarencenter. Und seine Mission ist es halt, ja, diesen zu betreiben und dann halt auch eben Sachen wieder aufzupolieren, um sie dann, ja, zu verkaufen natürlich mit Gewinn. Aber er scheint auch so ein, ich nenne es mal Nachhaltigkeitsaktivist zu sein. Also der Einstieg in seine Person ist dadurch, dass man beschrieben wird, wie er so eine Art Repair-Café leitet und dabei ein flammendes Plädoyer für Reparierbarkeit und Nachhaltigkeit hält. Also damit ist so der Ton gesetzt von ihm. Was noch wichtig ist, er hat immer noch aus Gründen Zugriff auf diesen goldenen Rolls Royce, der mittlerweile nicht mehr ganz so golden ist und aber noch intakt ist. Und er braucht immer noch, oder er braucht wieder einen Chauffeur, weil er aus Gründen, ich mache jetzt nur Andeutungen, ich weiß nicht, was ich davon noch verraten werde, weil er aus Gründen nicht mehr selber Auto fährt. Also er hat einen Führerschein, er könnte fahren, macht es aber nicht und braucht immer einen Fahrer und beschäftigt dann Leute, die ja sich mit dem Job, sein Fahrer zu sein, so Lebensunterhalt verdienen. Gut, diese Tracy oder auch, also ihr richtiger Name ist Therese oder Therese Hilbert, die kennt er. Die drei Frage ist, alle drei kennen sie. Warum? Und das habe ich am Anfang, hat ein bisschen gedauert, bis es bei mir Klick gemacht hat. Sie ist die Tochter von Alec Hilbert. Das ist der Sohn von Albert Hilbert. Aha. Sowohl der Vater wie der Sohn. Ich weiß gar nicht, beides Autoren, glaube ich. So. Und da lese ich jetzt mal vor und you get it. Sie kam vor dem breiten Eingangsbereich zum Stehen, neben einem wunderschönen alten Jaguar. Auch die anderen Fahrzeuge daneben stammten aus Preisklassen, die deutlich signalisierten, dass Geld hier kein Thema war. Dann kam Alec heraus und nun sah man doch, dass Zeit vergangen war. Alec ging gebeugter, hatte graue Strähnen im Haar, Falten im Gesicht und entwickelte Ansätze von Hängebacken. Kurzum, er begann seinem Vater zu ähneln. Und wenn wir jetzt mal die Initialien Aha und Hängebacken, ich weiß, es ist nicht höflich, aber dann sind wir bei Alfred Hitchcock. Also offensichtlich soll Alec Hilbert, der Sohn von Albert Hilbert, der Sohn, also der Vater soll wahrscheinlich Alfred Hitchcock sein. Und ne, das erklärt dann auch, warum die drei Fragezeichen den Albert Hilbert kannten, den Alec Hilbert kennen und darüber auch seine Tochter, die halt aus dem Dschungel wieder aufgetaucht ist. Gut, dann taucht irgendwann im Buch Bob Andrews auf, der witzigerweise als Literaturagent arbeitet, was zu seiner Funktion bei den drei Fragezeichen Recherche und Archiv ganz gut passte. Der hat in dieser Funktion auch schon viel die Welt bereist. Irgendwie hatte ich den Verdacht, ich spreche da. Ich habe gerade Mittag gegessen, wahrscheinlich dachte ich bei bereist an das Nahrungsmittel. Genau, Bob hatte nicht erwartet, dass es ihn derart berühren würde, den Schrottplatz wiederzusehen. Meine Güte, wie lange war er nicht mehr hier gewesen? Hier am Ende des Sunrise Road am nordwestlichen Stadtrand von Rocky Beach. Das Schild über der Einfahrt war neu. Gebrauchtwagen Center Jonas. Ohne das T, das für Titus gestanden hatte, Justus' Onkel, der vor etwa 13 Jahren gestorben war. Neu war auch, was unter dem Namen stand. Antiquitäten und Reparaturen aller Art. Der Bretterzaun rings um das Gelände war ebenfalls anders bemalt als früher. In einer hügeligen, idyllischen Landschaft voller Windräder, blühender Wiesen und Straßen strebten Fahrradfahrer einer begrünten Stadt mit futuristischen, dicht bewachsenen Bauwerken zu. Am sonnig blauen Himmel schwebten Luftschiffe, auf dem Meer fuhren von modernen Segeln angetriebene Lastkähne. Ob es die Geheimeingänge wohl noch gab? Das rote Tor? Das kalte Tor? Wahrscheinlich nicht mehr. Wozu auch? Ne? Also das war so, also man muss sagen, Bob und Justus haben noch Kontakt, aber offensichtlich war Bob lange nicht mehr beim Schrottplatz. Sie sind auch so ein bisschen, also Rocky Beach und man weiß, es ist Kalifornien, dieser fiktive Ort, aber es wird dann auch schon mal davon erzählt, dass es, was weiß ich, 4 Stunden bis L.A. dauert mit dem Auto oder irgend so in der Richtung. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Und als er jetzt da so den Schrottplatz beschrieben hat, es ist so, ich habe es eben schon als Vergleich benutzt, ich komme ja nicht aus meiner Haut. Es gibt, seit einiger Zeit hat der Klemmbaustein-Set-Hersteller, Vertreiber, Macher, Bluebricks, hat die Lizenz der drei Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob das was mit diesem Buch zu tun hat, weil ne, das war Sommer 25 und ich glaube, im Sommer 25 tauchten auch die ersten drei Fragezeichen-Sets auf. Keine Ahnung, ob das Zufall war, ob Bluebricks, keine Ahnung. Und seit kurzem gibt es von Bluebricks die drei Fragezeichen, die Schrottplatzzentrale. Und es ist der Held der Steine hat das schon besprochen, hat es ganz toll gefunden und Bluebricks-Sets sind auch wirklich, gerade was so Dioramen angeht, immer sehr liebevoll, sehr detailverliebt und so, da waren auch schon, also als der Held das Set vorgestellt hat, hatte ich auch schon so 1-2 Referenzen erkannt, die der Held nicht erkannt hat, weil er auch zugegeben hat, dass er in dem Drei-Fragezeichen-Ding so gar nicht drin ist. Aber da gab es dann irgendwie auch in einer Kiste, die man aufmachen kann, lag ein toten Schädel. Ja, ne, klar. Egal, jedenfalls bei diesem Set war es aber so, dass der Schrott, der Wohnwagen steht da und ist sozusagen umgeben von Schrott im weitesten Sinne. Und dann habe ich das mal irgendwo, ich streame ja in einer ganz kleinen Runde, streame ich ja manchmal, und habe davon erzählt und dass mich das irritiert hat, dass der Schrottplatz, also dass der Wohnwagen zu sehen ist, weil in meiner Erinnerung war der Wohnwagen halt begraben unter einem Riesenberg Schrott, wodurch keiner wusste, dass er ein Wohnwagen ist und keiner auf die Idee kam, dass da halt die Zentrale der drei Fragezeichen ist. Und irgendjemand sagte dann, doch, es gibt Folgen, wo der wieder freigelegt wurde, muss ich jetzt so glauben, aber hier in diesem Buch ist es so wie damals TM, der Wohnwagen ist halt begraben. Genau, dann habe ich hier mir nochmal was zu der These, dass das dass dieser Albert Hilbert Alfred Hitchcock sein soll. Wer redet denn gerade? Bob redet. Möglicherweise hat Justus Ihnen das erzählt. Ich kenne Ihren Vater von früher, ein bisschen zumindest, und vor allem Ihren Großvater, also Bob spricht mit Tracy. Ja, ich weiß, sagte sie, die drei Detektive. Ah, das wissen Sie schon. Ja, stimmt. Allerhand Abenteuer erlebt als Jugendliche. Über manche davon ist geschrieben worden und Ihr Großvater hat freundlicherweise manchmal ein Vorwort dazu verfasst und oder auf andere Weise für Publicity gesorgt. Ich kann heute nicht vorlesen. Ja, seht ihr, und damit ist klar, mit Albert Hilbert ist eindeutig Alfred Hitchcock gemeint. Dann nochmal zu dem Thema, wo ist der Wohnwagen? Also Bob spricht mit Justus. Moment, richtig? Genau. Da hat sie sicher recht, meinte Bob, also mit sie meinte Tante Mathilda. Und musterte den Berg aus verwittertem Bauholz, Eisenstangen und Blechteilen, der die Werkstatt gegen das Haus abschirmte und aussah, als roste er seit 30 Jahren vor sich hin. Sag mal, der alte Wohnwagen, unsere Zentrale, steckt die wohl möglich immer noch darunter? Justus nickte knapp. Nehme ich doch stark an. Aber frag mich nicht, wie sie heute aussieht. Ich war nie mehr drin, hab nur das Telefon abgemeldet. Er schaltete den Brenner ab. Wahrscheinlich würden wir gar nicht mehr reinpassen. Durch die Geheimgänge jedenfalls nicht. Er musterte den Berg prüfend, fast so, als hätte er ihn ebenfalls 30 Jahre lang nicht gesehen. Ich schätze, drin ist alles verschimmelt und verrostet. Die Chemikalien in der Dunkelkammer sind bestimmt verdunstet und weiß der Himmel, was die Dämpfe angerichtet haben. Also, die Zentrale? Schrödingers Zentrale. Sie ist noch da, aber irgendwie auch nicht. Ja, dann habe ich mir hier ein Feel You aufgeschrieben. Das heißt, irgendeine Figur sagt irgendwas, was ich voll nachempfinden kann. Genau. Justus hat, weil er so Nachhaltigkeitsfan ist, ein uraltes Mobiltelefon, nicht Smartphone, kann also nur telefonieren, SMS schicken. Okay. Und hier ruft er aber mit dem Festnetz an und merkt an den Klickgeräuschen, dass sein Anruf auf die Festnetznummer wohl auf ein Mobiltelefon weitergeleitet wird, und da geht dann jemand rein, aber er hat den Eindruck, er hat diesen Menschen gerade irgendwie sehr in einer sehr unpassenden Situation erreicht. Und dann sagt er etwas, und das sagt ja der Autor durch seinen Mund. Justus legte auf. Das war das, was ihn an diesem Mobiltelefon immer mehr störte. Je älter er wurde, dass man nie wusste, wobei man denjenigen, den man anrief, gerade störte. Und es geht mir genauso. Wie gesagt, weiß nicht, ob Herr Eschbach das einfach nur... Ob Herr Eschbach da die Figur das sagen lässt, was er selber denkt, oder ob er sagt, das passt gut auf die Figur. Stimmt beide, also würde auch stimmen. Ja, wie gesagt, ich habe immer ein Problem, generell Leute anzurufen, weil ich denke, das ist immer so invasiv. Man weiß ja nie, der kann gerade in einer ganz schrecklichen Stimmung sein, und dann behellige ich ihn. Wie gesagt, asynchron ist mir da lieber. WhatsApp schreiben, Nachricht schreiben, SMS nicht unbedingt, E-Mail schreiben. Dann kann man sich auf ein Telefonat verabreden. Aber dass es einen nicht so abrupt trifft. Dann, ja, Peter Shaw kommt natürlich auch in dem Buch vor, arbeitet bei Google in der Google Maps Abteilung und hört noch CDs. So wie meine Frau. Die ist noch ein ganz großer Fan von, ich wollte gerade sagen, analogen Datenträgern, ist das falsche Wort, von physischen Datenträgern, Medien. Genauso wie witzigerweise mein jüngerer Sohn auch. Also wenn der ein Computerspiel, also der versucht eher immer eine physikalische Version zu kriegen, was immer schwieriger wird. Aber ja, eben viele Vorteile mit sich bringt, wie verleihen, wiederverkaufen und so weiter und so fort. Und kann nicht, gut, wenn natürlich das Spiel online vorher kommuniziert, und dann könnte es auch den Dienst verweigern. Aber gut, und während mein älterer Sohn eben Download auf die PlayStation und auf geht's. Gut, Peter ist, ich sag's mal, jung verwitwet und mit Justus zerstritten wegen einer Thematik, auf die ich gar nicht so viel eingehen will. Aber es ist dieses Thema, also es ziehen sich 2, 3 Themen so wie rote Fäden durch das Buch. Erstmal älter werden. Ne, weil sie immer wieder, wenn sie sich gegenseitig nach langer Zeit wiedersehen oder Alec Hilbert wiedersehen oder, das immer, es ist immer Thematik, wie ich schon vorgelesen habe, älter geworden. Ne, graue Strähnen, Hängebacken, Falten, also dieses Thema älter werden war ja eben, es wird immer wieder diese Zeitspanne 30 Jahre erwähnt, weil das wohl wirklich die Zeitspanne ist, wo sie sich auf dem, was passiert, aufgrund dessen, was passiert ist, was Peter und Justus zerstritten hat. Das, was da passiert ist, was dann auch dazu geführt hat, dass die 3 Fragezeichen von da an nicht mehr existierten, das soll halt 30 Jahre her sein. Und sie sind halt, ja, es geht viel ums Älterwerden, dann und dann halt, genau, Tod und Trauer. Weil es stirbt dann noch jemand anders im Verlauf des Buches und hier geht es eben darum, dass Peters Frau jung gestorben ist. Jung verwitwet, merke ich gerade, ist nicht ganz korrekt, aber lest das Buch. Dann ist zum Beispiel interessant, dass Peter weiß, dass Alec Hilbert schwer krank ist. Und woher er das weiß, ist ganz interessant. Er führt aus, also Peter führt aus, die Diagnose lautet systemische Amyloidose. Das ist eine Erkrankung der Leber, die auch bei intensiver Behandlung innerhalb von 3 bis 4 Jahren zum Tod führt. Peter seufzte. Von dieser Krankheit gibt es eine Menge Variationen. Alec hat eine, bei der man ihm äußerlich wahrscheinlich fast nicht ansieht. Bei der man ihm äußerlich wahrscheinlich fast nichts ansieht. Natürlich ist es ein S. Aber die Ärzte geben ihm höchstens noch 6 Monate. Wow, Bob war hörbar geschockt. Woher weißt du das? Und woher hätte diese Laura und dieser Derek das wissen können? Von Google natürlich, erwiderte Peter. Google weiß solche Dinge über Leute, die viel im Internet unterwegs sind. Das ist Teil des Geschäftsmodells, gezielte Werbung. Vor ein paar Jahren hat ein Fall Schlagzeilen gemacht, als eine junge Frau plötzlich Werbung für Babykleidung, Babynahrung, Vorsorgeuntersuchung und so weiter angezeigt bekommen hat, noch bevor sie selber wusste, dass sie schwanger ist. Das spielt natürlich 2 Themen an. Also Peter hat offensichtlich, das ist so sein Vorteil in dieser Geschichte, die Möglichkeit, auf Google-Daten zuzugreifen, auf die Normalsterbliche nicht zugreifen können, weil er halt bei Google arbeitet. Leider gilt das auch für die gegnerische Seite in diesem Fall. Ich habe hoffentlich nicht zu viel dran. Und diese Geschichte mit der Frau, die Werbung für Babyprodukte bekommen hat, bevor sie wusste, also ich habe da nochmal nach Ich kannte die auch und ich habe einen Artikel gefunden von Forbes.com, der heißt How Target, damit ist diese Supermarktkette oder Vollsortimenter oder was es ist, figured out a teen girl was pregnant before her father did. Also ich weiß nicht, es geht hier ja eher darum, bevor der Vater das wusste. Also sie selber wusste es vielleicht. No? Also das ist es. Und dann, hatte ich so ein mieses Gefühl und dachte, hat sich das vielleicht Jahre später als Blödsinn rausgefunden. Und ich habe dann einen Artikel gefunden auf Medium.com von 2020, wo einer schreibt, Target didn't figure out a teenager was pregnant before her father did. And that one article that said they did was silly and bad. Also da führt jemand in sehr ausführlicher Breite aus, warum er der Meinung ist, dass das Blödsinn war. Also dass es nicht stimmt. Das Target das wusste. Ich habe mich jetzt nicht so da reingelesen. Ich fand es nur interessant, dass so mein, erstens so nach dem Motto, ja, da war was, und dann der zweite Gedanke, vielleicht hat sich das später, manchmal dauert es ja lange, bis sich sowas herausstellt. Snopes.com hat keinen Artikel darüber. Ich habe dann auch nicht weiter danach gesucht. Aber ich verlinke euch beide Artikel. Es gab dann an einer Stelle gibt es dann so den gebündelten Fanservice, weil Peter ist im Krankenhaus, nicht bei Bewusstsein. Justus ist bei ihm im Krankenzimmer. Und dann hat Justus halt ja die Gelegenheit, seinen Gedanken nachzuhängen. Und das nutzt der Autor dann halt dazu. Ich lese es mal vor. Justus betrachtete die Bilder an den Wänden genauer. Es waren gerahmte Fotodrucke. Einer davon zeigte einen zerfletterten schwarzen Vogel mit gelbem Schnabel, der ihn fatal an Blackie erinnerte, den Vogel, der damals lange ihr Haustier gewesen war. Auf den ersten Blick hätte man Blackie für einen Papagei halten können, in Wahrheit aber hatte es sich um ein Mynah gehandelt, eine Starenart. Der Vogel hatte eine Menge Sprüche drauf gehabt. Beim Anblick des Bildes wartete Justus unwillkürlich darauf zu hören, wie Blackie plötzlich »Telefon, Telefon« rief. Ich kann die Stimme von Blackie nicht so gut nachmachen, ich hab das auch noch im Ohr. Oder auch hier. Seine Gedanken wanderten zurück in die Vergangenheit, ließen Erinnerungen an die alten Zeiten wach werden. Wie sie einmal mit Hilfe von Walkie-Talkies eine Mumie hatten flüstern lassen. Ihr erinnert euch an den Buchtitel, den ich vorgelesen habe. Wie sie um die Wette geschwommen waren. Schwimmen war die einzige Sportart, in der Justus wenigstens eine Chance gegen Peter gehabt hatte. Peter, der den schwarzen Gürtel in Karate hatte und einmal zwei Gangster zugleich K.O. geschlagen hatte. Ach ja, und später die ganzen Schrottkisten, die wieder hergerichtet und gefahren hatte. Also, es sind ja nur Auszüge, ne? Aber klar, das ist, sind natürlich lauter Anspielungen auf die alten Zeiten, an die ich mich dann auch erinnern konnte. Also eben das mit Blackie und ja. Was ich hier so mittendrin habe, weil der taucht immer wieder mal in der Story auf, sie haben immer noch, oder Justus hat immer noch einen Kontakt zur Polizei und das ist der Neffe von Kommissar Reynolds. Ne, hatte ich ja vorhin vorgelesen, zuerst gesprochen von Horst Frank. Kommissar Reynolds war immer ihr Kontakt zur Polizei, der natürlich mit gewissen Vorbehalten die drei Fragezeichen behandelt hat, aber dann schon wusste, okay, die Jungs haben was drauf und manchmal haben sie ja eben, also klar, mit jedem Fall, den sie gelöst haben, den man gelesen hat und mit dem er auch in Verbindung, also wo er auch in Kontakt mit war, ja, war das natürlich, ja, wurde immer klarer, dass es sinnvoll ist, mit denen zusammenzuarbeiten und sie nicht abzuwimmeln als irgendwelche Kiddies. Dann Bob Andrews, hatte ich ja gesagt, in seiner Funktion als Literaturagent ist er in Brasilien, wo, ne, im brasilianischen Dschungel war ja diese Frau fischen. Er ist deshalb auch dort, weil er mit einem Autor sozusagen da Recherche vor Ort betreibt. Ja, und dann habe ich hier nochmal, wollte ich nochmal was vorlesen? Genau. Ach so, ja, weil Bob, glaube ich, also ja, Bob ist da natürlich sowohl Peter, also alle drei verfallen eigentlich so ein bisschen wieder in ihre alten Rollen. Also Justus, ne, erkennt Zusammenhänge, zieht Schlüsse, tut Dinge, wird auch von jemandem beauftragt, Nachforschung anzustellen, dann natürlich alleine, weil die drei Fragezeichen gibt es ja zu dem Zeitpunkt nicht. Peter, wie gesagt, da sie alle drei von diesem Vorfall wissen, weil sie ja die Tracy Hilbert kennen und das ja auch in den Medien ist, alle drei machen sich so, auf ihre Art und Weise beschäftigen sie sich mit dem Fall. Also Bob als Literaturagent, der den Auftrag bekommt, mit dem Autor da zu recherchieren. Peter, der mit seinem Google-Fu alles Mögliche versucht rauszufinden und Justus halt mit seinen Mitteln und Methoden, der auch wirklich persönlichen Kontakt zu der Tracy hat. Und Bob ist dann, wie gesagt, in Brasilien und macht da auch Dinge. Also Peter Schorb bricht irgendwann mit Hilfe eines Dietrichs in eine Wohnung ein und Bob ist halt da unterwegs und wird dann auch mit gefährlichen Situationen konfrontiert. Und ja, und der Autor, mit dem Bob Andrews da unterwegs ist, fragt dann irgendwann: Würde mich interessieren, was Sie waren, bevor Sie Literaturagent wurden, meinte Mendes. Geheimagent? Bob musste grinsen. Nicht ganz. In meiner Jugend war ich Teil eines Detektivtrios. Wir haben eine Menge Fälle gelöst, Gangster gejagt und so weiter, ehe dann, naja, das Leben dazwischen gekommen ist. Klingt abenteuerlich, meinte der Journalist. Ich hatte Autor gesagt. War es auch. Sind Sie nie auf die Idee gekommen, Ihre Abenteuer mal aufzuschreiben? Ach, das haben andere schon gemacht, winkte Bob ab. Und das fand ich witzig so. Das haben andere schon gemacht, ne? Wieso Journalist? Ja gut, er ist Journalist, Reise und soll aber eigentlich ein Buch schreiben. Deswegen habe ich jetzt immer von Autor. Also eigentlich sind sie unterwegs, damit der Journalist Mendes oder Autor, damit der nachher ein Buch über diesen ganzen Fall schreibt. Also nicht über den Fall, an dem sie dran sind, sondern einfach nur an dieser Frau verschwindet, ist verschollen und taucht wieder auf. Gut. Kurz vor Schluss taucht dann sogar Skinner Norris auf. Ist ganz witzig, wie sie den dann nochmal zum Schluss da einbauen und er sich wieder als ihr Widersacher und erweist, der dann, Spoiler, den Kürzeren zieht. Und da, ich will jetzt wirklich nicht zu viel spoilern, aber die Zentrale spielt am Ende nochmal eine Rolle. Aber wie gesagt, mehr will ich dazu nicht sagen. Mein Fazit, es ist wirklich Fanservice auf hohem Niveau. Also es ist ein sehr, dass der Andreas Eschbach schreiben kann, kann man sich ja denken, sonst hätte der da nicht, also das Buch hat einen Aufkleber, ist das ein Aufkleber oder aufgedruckt? Ist ein Aufkleber. Spiegel-Bestseller Platz 1. Kann man jetzt darüber diskutieren, was das für eine Kunst ist. Aber ich finde, es ist wirklich, wirklich gut geschrieben. Es ist gut geschrieben, es ist sehr, hätte ich mir mehr Zeit genommen, hätte ich das Buch auch viel schneller durchlesen können, weil es sich so gut liest. Berühmtes Wort Page-Turner. Und ich kann mir, es ist, wie gesagt, eine Empfehlung, wenn ihr sagt, ich habe noch nie was von den drei Fragezeichen gehört. Okay, ist trotzdem ein sehr gut geschriebenes, unterhaltsames Buch, spannend mit Irrung und Wirrung. Es würde mich nicht wundern, wenn das verfilmt wird. Es hat so die richtige, also hat eben auch das Potenzial, so ein paar Action-Szenen und so weiter und so fort. Da, ich sag mal, sein erstes Buch ist ja auch verfilmt worden und das ist ja jetzt wirklich hier mit diesem Franchise, mit dem Drei-Fragezeichen-Franchise, vielleicht wird das mal verfilmt. Rausgefunden durch das Lesen des Wikipedia-Artikels, dass da Fortsetzungen geplant sind. Muss ich mal schauen. Hab ja noch ein bisschen Zeit, bis die dann erscheinen, bis ich darüber dann selber rede. Aber wie gesagt, ich fand es sehr gut. Kann sein, dass jemand, der wirklich aktuell in dem ganzen Drei-Fragezeichen-Ding ist, sagt, aber das stimmt ja nicht und das ist ja gar nicht. Ich weiß halt nicht, aus welcher Sicht Andreas Eschbach das geschrieben hat, ob er selber eben auch, so wie ich früher TM, Drei-Fragezeichen-Fan-Leser war, ob er sich sozusagen auf den aktuellen Stand gebracht hat. Auf dem bin ich eben definitiv nicht. Ich bin nicht auf dem aktuellen Stand, was die sogenannte Lore angeht. Also wie gesagt, ist der Wohnwagen noch unterm Schrottberg begraben oder nicht? Keine Ahnung. Entweder das Buch ist da nicht auf dem aktuellen Stand oder Blue Bricks ist nicht. Das wäre natürlich auch, wenn Blue Bricks set blöd, da einen Haufen Klemmbausteine zu einem Berg zu formen und zu sagen, ja, und darunter ist der Wohnwagen. Gut, kann man abnehmbar machen, modular. Ich drifte schon wieder ab. Ja, also wie gesagt, ein sehr lesenswertes Buch. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, Ausblick auf das nächste Buch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte eigentlich ein Buch. Das liegt, glaube ich, da. Da liegt es. Und dann lag heute noch woanders ein Buch. Also das eine Buch hat meine Frau gelesen, das andere Buch hat mein Sohn gelesen. Vielleicht werfe ich eine Münze. Ihr werdet es gewahr, wenn hier die nächste Folge erscheint. Und bis dahin, tschüss.